Bei Project Glasswing geht es darum, Sicherheitskonzepte, proaktive Tests letztendlich durchzuführen. Das ist also wirklich AI, kontrolliert AI. Man hat herausgefunden, dass man dort Sicherheitslücken Jahre, also 10 Jahre, 15 Jahre zurück aufdecken konnte.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei den IT-Komplizen. Und das Schöne bei dem Konzept IT-Komplizen ist, dass man dieselben Leute manchmal, hoffentlich häufiger, wieder sieht. So wie dich, Jörg. Hi, Jörg.
Hi, Peter.
Jörg, die erste Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Magst du kurz nochmal deine Rolle bei Cisco Deutschland beschreiben?
Vielen Dank für die Einladung, Peter, heute hier zu sein. Freut mich sehr. Mein Name ist Jörg Schulz, bin System Architect und mache den Automation Programmability Lead in Deutschland. Ich bin jetzt schon seit 7 Jahren bei Cisco und ja, freue mich halt wieder mit dabei zu sein.
Mich freut total, dass du extra dafür angereist bist. Klaro. Das sind ja auch 2 Stunden Bahnstrecke zwischen uns beiden und ich finde es total toll, dass du heute da bist. Wir wollen heute mal über das Thema künstliche Intelligenz und Automatisierung, Programmability im weitesten Sinne sprechen. Und was mich da immer interessiert und was in vielen Gesprächen auf den Tisch kommt, ist das Thema Sicherheit, ja, als Oberbegriff. Und wenn man in der IT-Branche unterwegs ist, schon seit längerer Zeit, dann denkt man bei IT-Security meistens, es gibt irgendwann eine Sicherheitslücke, dafür gibt es dann irgendwann einen Patch, da muss man irgendein Update installieren. Und das ist halt so ein ständig rollierender Prozess. Aber an dem kann man sich orientieren. Also man weiß, da ist eine Sicherheitslücke, ich habe zu patchen, ich habe was zu updaten, da gibt es irgendein Virus, der gerade durch die Welt geistert, da kann ich mich drauf vorbereiten. Das ist in AI nicht so ganz identisch, richtig?
Nicht ganz so. Es gibt natürlich Dinge, die man bei AI natürlich berücksichtigen muss. Aber du hast recht, ne? Ist eine Art Kreislauf und in dem Fall sprechen wir eigentlich von einer Schwachstellendatenbank.
Ja, genau. Die sich ständig
erweitert. Genau. Und das ist bei AI bisher nicht ganz so wirklich vorhanden. Und ja, deshalb gibt es einfach einen Grund. Wir müssen einfach wieder über Sicherheitskonzepte sprechen in dem Moment und die Nutzung von AI auch nochmal neu denken.
Jetzt, wenn du diesen rollierenden Prozess, also das Suchen von Schwachstellen, das Lösen von solchen Problemen nicht hast, was könnte ein Ansatz in AI sein, wie so ein Konstrukt aussieht? Weil vor der technischen Umsetzung gibt es ja erstmal eine Richtlinie, irgendwie einen Plan, wie man das machen will. Wie könnte der da aussehen?
Standards, glaube ich, ist hier das Stichwort. Mhm. Und Standards, ganz einfach an einem Beispiel, ne? Flughafen, Ansturm von Menschen. Die Frage ist immer, gerade bei Urlaubszeit, ne, wie kann man diesen Fluss kontrollieren? Und wenn wir uns jetzt einfach mal in das Bild reinversetzen, ne, wir sind am Flughafen, wir haben gewisse Regeln, die umgesetzt werden dort.
Ja.
Gepäckkontrolle, Passkontrolle, Personenkontrolle. Und das ist ein weltweiter Standard. Ne? Das funktioniert eigentlich auf jedem Flughafen gleich. Und in Bezug auf AI wäre das genau so ein Ding, Standards. Wir sagen dazu integriertes KI-Sicherheits- und Schutzkonzept. Das ist jetzt die deutsche Übersetzung dazu, ansonsten Integrated AI Security and Safety Framework. Mhm. Aber wir brauchen ein Framework, ne, um da loszulegen können.
Genau. Und das Framework überlegt ihr euch jetzt oder würdest du sagen, das wird gemeinsam mit Branchenkollegen entwickelt? Die Frage ist halt, welches Framework verwende ich jetzt als Kunde? Also lege ich mich da fest oder bin ich da flexibel?
Also bei Frameworks generell Standards gibt es natürlich Konsortien, die sich da schon seit längerer Zeit damit beschäftigen. OWASP, Atlas, ich glaube in der Folge zuvor mit Farok.
Genau.
Hat man schon über diese Konzepte gesprochen. Grundsätzlich ist es ein Ökosystem, das wir betrachten müssen. Und in dem Fall KI-Sicherheit ist eine Sache, die wir nochmal neu überdenken. In dem Falle, wenn wir natürlich im Nutzen alltäglich damit umgehen. Ne? Und ich weiß ja nicht, vielleicht hast du schon mal von dem Projekt Glasswing gehört.
Nee, also tatsächlich habe ich von Project Glasswing noch nie was gehört. Kannst du das kurz erklären?
Sehr gern. Cisco wurde als Gründungsmitglied sozusagen mit in die Initiative aufgenommen.
Okay.
Und bei Project Glasswing geht es eigentlich darum, Sicherheitskonzepte, proaktive Tests letztendlich durchzuführen. Das heißt also, Anthropic hat ein Modell rausgebracht, das sie jetzt noch nicht veröffentlicht habe und haben gesagt, okay, weil sie sozusagen über AI Sicherheitslücken aufdecken können, das ist also wirklich AI kontrolliert AI in dem Moment, gesagt, wir nehmen uns einen gewissen Konsortium, ne, größere Firmen und Cisco ist sozusagen da mit dabei, um das zu verbessern, dass AI Security sozusagen auch später noch weiterhin mit dabei sein kann.
Okay, nochmal kurz nachgefragt. Also Project Glasswing konzentriert sich darauf, Language Models sicher zu machen.
Absolut,
okay, ja. Und dafür Standards zu setzen, wie man auch andere Language Models absichern kann. Okay.
Und vielleicht noch kurz zu sagen zu diesem Projekt, Sicherheitsmechanismen haben natürlich einen gewissen Zeitfaktor. Da geht es wirklich zurück für mehrere Jahre. Also sprich, man hat mit diesem Modell Mythos rausgefunden, dass man...
Das ist das Modell, was noch nicht auf dem Markt ist.
Genau. Okay. Man hat rausgefunden, dass man dort Sicherheitslücken Jahre, also 10 Jahre, 15 Jahre zurück aufdecken konnte. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, den man jetzt nochmal betrachten muss.
Ja, absolut. Vor allem, weil ich mir auch immer überlege, also wir haben jetzt, du hast es schon gesagt, Language-Modells haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt kann ich ja kleineren Language-Modellen oder sonst irgendwas kann ich ja morgen eine App entwickeln oder übermorgen. Und die kann ich dann in meine Firma einbringen, die können anfangen, die zu nutzen. Da gibt es so viele Themen. Eigentlich steigt dieses Risiko ja exponentiell jeden Tag mit jeder neuen entwickelten Anwendung. Der Horizont ist mir noch nicht klar, als vielleicht auch dem Zuhörer nicht, wie man diesen Horizont irgendwie greifbar machen kann.
Absolut. Das Sicherheitsrisiko für Firmen, wie du sagst, ist exponentiell, aber auch für uns, ne, und auch für die Hörer und Hörerinnen. Wir werden zur Zielscheibe in dem Moment. Ne? Wenn wir Apps entwickeln, je mehr Apps entwickelt werden, sagen wir mal über Vibe-Coding, desto mehr Sicherheitslücken entstehen. Und da haben wir als Unternehmen natürlich auch als Cisco Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern.
Ja.
Ne, Gefahren. Sprich, wir müssen die Mitarbeiter davor schützen, von außen, und gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, neue Technologien ihnen zu ermöglichen, sich einzuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, da liegt sozusagen die Kunst. Und ich sage immer gern dazu, put AI into work at work.
Also, um das nochmal zusammenzufassen, damit das für jeden verständlich ist. Also, entweder ich lasse jeden tun und lassen, was er will, mit dem Thema, dass ich das nicht mehr greifen und nicht mehr kontrollieren kann. Oder ich sorge dafür, dass ich AI sicher als Werkzeugkasten den Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, dass er alles tun kann, was er will, aber halt in den Standards und Rahmenbedingungen, die ich vorgegeben habe, indem ich Entwicklungsumgebungen oder was auch immer vordefiniere, in denen er sich austoben kann, er dann aber vielleicht halt nicht den latest and greatest aus dem Web irgendwie benutzen kann oder von GitHub oder so, sondern aber halt das nutzt, was er braucht, aber halt auch sicher nutzen kann. Ist das so grob die Idee dahinter, oder? Also sozusagen ein Warenkorb.
Ein Warenkorb, den man nutzen kann. Und auf der anderen Seite geht es ja auch wirklich um die Echtheit zu überprüfen. Ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel, ich denke, du bist ChatGPT-User.
Ja.
Ja, hast du eine Pro-Lizenz?
Oder Copilot halt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Viele haben eine Pro-Lizenz und da geht es ja darum. Ne? Wir haben einen gewissen Moment, wo wir dann ChatGPT einfach nutzen können und das Vertrauen, wenn dort ein Link auftaucht in ChatGPT in einem Dokument, das wir wahrscheinlich einfach mal überprüfen, dort drauf zu klicken, ist natürlich einfacher, wie wenn jetzt zum Beispiel ich dir eine E-Mail schreibe, ne? Mhm. Und wir über Phishing-E-Mails nachdenken.
Ja, vor allem in der Geschwindigkeit, in der Absolut. AI funktioniert, ist ja, sagen wir mal, die Sicherheitslücke sitzt ja vor dem Rechner, wenn wir ehrlich sind, ja, weil der Rechner hat kein Problem mit Geschwindigkeit. Die Frage ist, wie lang kann ich mit dem, also Awareness-Trainings sind in IT-Security ein wichtiges Thema. Awareness ist ja gut, aber wenn sie so schnell abläuft, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, dass ich jetzt auf den Link geklickt habe, den mir ein Bot zurückgegeben hat und ich gar keine Zeit hatte, das zu kontrollieren, muss das ja vorher von was anderem kontrolliert werden, absolut. Jeder kann ja theoretisch das Tool seiner Wahl benutzen, aber trotzdem haben auch verschiedene standardisierte IT-Tools jetzt integrierte AI. Ja. Wie kann ich denn die auch noch begrenzen? Weil ich könnte jetzt theoretisch, gibt ja so Small Language Models oder so, ich könnte da ja abzweigen und das Ding was fragen, zu dem es eigentlich nicht ausgelegt ist, und dann könnte es ja vielleicht auch noch irgendwie lustig fantasieren. Kann ich mir als Unternehmen überhaupt erstmal einen Überblick darüber verschaffen, wo überall AI am Laufen ist, auch wenn die Anwendung, so wie ChatGPT, jetzt nicht offensichtlich AI ist, sondern vielleicht eher inoffiziell?
Also du sprichst einen guten Punkt dabei an. Ne? Man redet da gern von Shadow AI. Und ich muss eigentlich damit beginnen, ne, zu sehen, welche Ausmaße so eine Technologie letztendlich heutzutage auch nutzen kann. Und dafür braucht man Visibilität. Ne? Für diese Shadow AI braucht man Visibilität. Wir reden auch gern von Sichtbarkeit. Und wir möchten Licht ins Dunkle bringen.
Und da kann Cisco helfen auch.
Absolut. Wir sind dabei da, und vielleicht müssen wir da einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Ne? Das Sicherheitsrisiko bei so LMM-Modellen ist nicht das Modell selbst. Sondern eigentlich, wie du sagst, das unkontrollierte Verhalten des Users, ne, des Menschen. Und wie wir gerade besprochen haben, Shadow AI entwickelt sich als große Bedrohung, und Mitarbeiter, die autorisierte Tools nutzen, verwenden sensible Daten, die sie da hochladen. Und da ist halt eine Betrachtung von Ende zu Ende wichtig. Ne, und wir machen das teilweise mit einem Agentic AI Security Framework, und das ist eine Kombination. Observability mit Splunk vielleicht, agentenbasiert mit Duo, Secure Access, um den Zugang zu sichern, und dann als Königsdisziplin sage ich immer AI-Defense. Und das ist da, wo wir uns sozusagen gegen diese Dinge schützen können.
Ja, genau. Und im Bereich AI Defense habe ich jetzt gerade erst gehört, er geht ja auch Partnerschaften mit KI-Unternehmen ein, wo er mit denen gemeinsam Konzepte entwickelt, wie man mit AI Defense deren Produkt sicherer und stabiler machen kann. Während die Innovation treiben, macht ihr das Ganze sicher. Also das habe ich jetzt auch irgendwie mitbekommen, dass es da eine
ganz aktuelles Announcement, Google Cloud. AI Defense und Google Cloud arbeiten zusammen. Wir arbeiten mit AWS Bedrock zusammen und selbst mit Hugging Face ist AI Defense sozusagen und prüfen der LLM-Models mit dabei.
Okay, jetzt waren wir vorher bei dem Thema, ich muss mir erstmal eine Visibilität in dieser Shadow AI machen. Ich muss erstmal verstehen, was ich da alles habe, wie ich das beeinflusse. Ich muss auch die Business Cases dahinter verstehen. Warum gibt es das überhaupt? Warum benutzen das die Leute? Genauso wie bei Software Usage ja auch. Aber was mache ich denn jetzt mit der Info? Okay, ich habe jetzt rausgefunden, ich habe 30 verschiedene LLMs am Laufen, mal in der Fachabteilung, mal irgendwie in der Cloud, mal irgendwas und 40 Chatbots. Was mache ich jetzt mit der Info?
Ich glaube, du hast noch eins vergessen.
Oh.
Agents.
Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich wollte nicht den Multiplikator reinbringen.
Genau,
ja.
Aber die sind natürlich wichtig. Und glaube, genau da setzen Frameworks ein zur Orientierung. Standards hatten wir darüber gesprochen, LML-Anwendungen, Machine Learning, das sind die Dinge, wo ein Framework natürlich hilft. Und wenn wir nochmal zurückgehen, ne, weil du sagst, mit der App-Programmierung, die Sicherheitsframework, Unternehmen werden heutzutage nicht drum rumkommen, ne, sich an einem Framework zu orientieren.
Ja.
Und das gibt gleichzeitig Schutz. Und da wollen wir mit rein. Wir als Cisco haben dort so eine Art Leaderboard letztendlich entwickelt. Aber ich denke, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf, was das im Security-Fokus nochmal bedeutet.
Also dieses Framework, von dem du immer sprichst, was sozusagen, vielleicht nehmen wir mal einen anderen Begriff dafür, also der Nutzungsrahmen von AI ist, zusammen mit dem Thema AI Governance, führt ja tatsächlich zu einer umfassenden KI-Sicherheitsstrategie, wenn man so möchte. Ja. Meinst du, das lässt sich auch so konsequent umsetzen oder sagst du, das ist eigentlich wie ein Sack Flöhe hüten? Wenn ich 5 gefangen habe, sind wieder 8 unterwegs. Und wir hatten das ja eigentlich auch in der vorherigen Folge schon mal grob angesprochen, dass das halt sich so schnell entwickelt und halt in alle Dimensionen entwickelt. Und die Frage ist, kann die IT überhaupt noch mithalten?
Ja, ich glaube, schon allein die Schuldfrage zu klären. Wenn was dementsprechend nicht so funktioniert, ne, muss man vorher bestimmen. Mhm. Und da hilft ein Framework ebenfalls, um die Verantwortlichkeit zu steuern, im Falle, wenn was ist.
Wenn man LLMs einsetzt, also Large Language Models, kann man die, du hast vorher gesagt, das Model selber ist ja nicht das Risiko, aber kann man die trotzdem auch nach Sicherheit kategorisieren? Also kann man die einsortieren zwischen sicheren und eher unsicheren Modellen?
Das ist ein guter Punkt. Wir haben, was die Wertung angeht, ne, auf Basis von der Sicherheit von den LLMs, da haben wir ein LLM Security Leaderboard.
Das
jetzt
ist das,
vor kurzem
was du schon gesagt hast.
Genau. Und wollen dort mit AI Defense natürlich aufzeigen, ne, im Blick hin auf Security LLMs, wo sind die Quellen, wo ist die Verifikation von den Quellen. Es geht sogar so weit, dass wir in Zukunft jetzt demnächst was rausbringen werden, dass wir sogar den Ursprung des LLMs rausfinden können. Ne? Du hast vorhin gesagt, so ein LLM wird trainiert, es wird weiterentwickelt, aber viel wichtiger ist manchmal auch zu wissen, woher kommt das eigentlich. Ne? Im Beispiel Security, na, wir haben ein Security Reasoning Model, das wir trainiert haben für unseren speziellen Use Case, aber da diesen Ursprung rauszufinden, woher das kommt, das ist natürlich auch in dieser ganzen Fülle, die man heutzutage hat von LLM, auch ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss.
Nur mal so eine kurze Zwischenfrage, steht es im Code oder erkennt man es daran, wie sich es verhält oder woher kommt diese Ursprungsinfo?
Verhalten.
Okay.
Ganz großes Verhalten. Es gibt bei uns intern sogar, weil wir vorhin Sprache angesprochen haben, ne, bei LLMs, wir haben einfach mal getestet, was bedeutet eigentlich, wenn wir nicht sprechen mit so einem LLM, sondern Morsecode schicken. Und zack, hast du auf einmal Dinge, Effekte, die du vorher nicht bedacht hast bei so einem LLM. Also sprich, das LLM war für Morsecode nicht vorbereitet. Und auf einmal hat das Ding ausgespuckt und wir haben die Guardrails damit gebrochen.
Ach, guck an. Also es wurde ja auch schon kolportiert, dass die Agents untereinander eine eigene Sprache entwickeln. Das könnte dann auch wieder so ein Risiko sein. Jetzt haben wir festgestellt, wie wir nach welchem Standard vorgehen, wir das Framework gestalten wollen. Dann haben wir über AI Governance gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich erstmal einen Überblick verschaffen muss. Dann muss man auch businessseitig verstehen, an welchen Stellen AI benötigt wird und wie sie umgesetzt werden kann, sicher. Wenn jetzt was aus dem Ruder läuft im täglichen Business, also weiß ich nicht, zwei Agents, die sich so intensiv miteinander unterhalten, dass sie nicht zu einem Ergebnis kommen, soll es ja geben, oder sonst irgendwas, habe ich auch Eingreifmechanismen, also so wie ich früher Zero-Day-Patches oder Patches oder Firewall-Blocks gemacht habe, kann ich irgendwie eingreifen, wenn was passiert.
Absolut. Noch zu den Agents, die befinden sich nicht nur in der Endlosschleife, die verbrennen auch ganz viel Tokens,
ja,
sprich Ressourcen,
dazu.
Geld. ne, wirtschaftlicher Aspekt. Auf der anderen Seite mit AI-Defense würden wir so einen Chatbot ausbremsen. Gehen wir mal davon aus, der Chatbot ist crazy unterwegs, spuckt Dinge aus, die er nicht soll, dann müssen wir ihn erstmal isolieren, in Quarantäne schaffen. Man redet auch oft von Sandboxing und wenn man agentenbasiert spricht und in die Welt reinguckt, dann redet man oft von einem Killswitch, der klassische Notschalter. Ne? So ein roter Schalter, den ich drücke und dann müssen solche Szenarien komplett unterbrochen werden. Weil wie du sagst, ne, wenn so etwas mal losläuft, befinden wir uns ganz schnell in einer Endlosschleife.
Ja, genau. Also wie du sagst, also theoretisch dann Abschaltungen zu machen, einzugreifen, zu isolieren, das sind ja dann auch wieder Mechanismen, die man ja aus der klassischen IT-Security auch ganz gut kennt. Bei der klassischen IT-Security, die ich gerade angesprochen habe, haben heute die ein oder anderen Unternehmen das Beste, was es gibt im Bereich Multifaktor-Authentifizierung, E-Mail-Security, Firewall, Endpoint-Security, IPS, IDS, also gibt ja alles. Einfach fragmentiert, überall die besten Tools eingesetzt und dabei den Überblick verloren, wenn ich so sagen darf. Glaubst du, das kann man in AI-Security besser machen oder ist es ein weiteres Tool meiner IT-Infrastruktur, das wieder nur einen Teilbereich abbildet?
Sehr gute Frage. Als System-Architekt würde ich sagen, it depends. Ja. Aber wie gesagt, dieses Framework, was ich vorhin angesagt habe, ne? Integrated AI Security Framework, das nutzen wir als Grundlage. Wir müssen ein Gleichgewicht bewahren in dem Moment. Und es gibt super viele Tools, wie du sagst, da draußen.
Ja.
Und im ersten Schritt ist dennoch wichtig, diesen AI-Workflow abzusichern, Ende zu Ende zu betrachten. Und das heißt, der Plattformgedanke kommt wieder ins Spiel in dem Moment. Weil das ist der Schlüssel mit Cisco Security Cloud Control. Da haben wir so eine Plattform und da ist auch AI-Defense mit Endeffekt angedockt.
Genau, über Security Cloud Controls geht ihr also den Weg, dass AI ein weiteres Bausteinmodul der ganzheitlichen Infrastruktursicherheit ist und nur wenn man alle Bestandteile versteht, also wie AI sich auch über das Netzwerk ausbreitet, wie sie genutzt wird, von welchen Geräten sie benutzt wird, was das wieder mit Usern zu tun hat, was das wieder mit Außenstellen und Perimeter und vielleicht auch Kommunikation mit Kunden zu tun hat, wenn man das Gesamtbild versteht, dann versteht man auch den Einfluss, den eine KI hat, weil man zum Beispiel unterscheiden kann, ob der Bot jetzt nur Kunden oder nur Mitarbeitern oder nur besonderen Mitarbeitern zur Verfügung steht und dann könnte man das ja auch dann begrenzen.
Absolut.
Nur wenn man das gesamte Bild versteht. Okay?
Da ist auch rollenbasiert ganz arg wichtig. Ne? Jeder Agent oder der dort ist, so ein KI-Agent, hat auch eine gewisse Entität und wenn wir bei Identität sind, müssen wir einfach über Multifaktor sofort sprechen.
Absolut.
Es wird auch zusätzlich, ne? Viele kennen ja, vielleicht die Hörer und Hörer kennen Network Access Control.
Ja.
Ne? Wir schaffen sozusagen mit der AI einen weiteren Security Layer. Das heißt, es gibt eine zusätzliche Identität. Es gibt in Zukunft einen Peter als Agenten, ne? Der muss auch identifiziert werden im Netzwerk. Und das schafft sozusagen eine weitere Sicherheitshürde, die
man nimmt. Und der hat auch Rechte und Verantwortlichkeiten und darf halt Dinge auch nicht tun. Weil wenn jeder auf alle Daten zugreifen kann, bloß weil er ein Agent ist, das wäre ja einfach. Dann hätte ich einen HR-Agent und ich wüsste, was er als erstes ändern würde.
Also ich würde als erstes einen Reisekosten-Agent nutzen, ne? Der meine Reisekosten
aber abrechnen. Aber den erwarte ich, dass er von SAP dann sowieso bald mal für Concur vorgestellt wird, oder?
Sehr gut.
Also er hilft mir schon, Belege zu sortieren.
Wir verstehen uns, Peter.
Genau. Kann man es so zusammenfassen? Ihr habt die Möglichkeit, vorhandene Tools zu analysieren, dann zu bewerten und im Kontext des Frameworks entsprechend zu steuern. Richtig? Das haben wir auch mehr oder weniger schon besprochen.
Ja, genau. Darum geht es im Endeffekt. Ne? AI Security passt perfekt, wie gesagt, dazu dem Plattform-Approach. Und wir beginnen im Netzwerk und haben sozusagen die AI-Infrastruktur als kompletten Stack, den wir betrachten. Und so kann Sicherheit Ende zu Ende gewährleistet werden.
Und jetzt würde den einen oder anderen natürlich noch interessieren, Sicherheitsprodukte werden ja immer irgendwie lizenziert. Was habt denn ihr da für Ideen, wie man sowas eigentlich abrechnen kann? Weil ich meine, Endpoint Security wird nach Endpoints, E-Mail nach Postfächern, also da gibt es immer irgendeine Maßgabe. Kann man das bei AI Defense irgendwie grob sagen oder ist das einfach so tief verwoben, dass ihr das einfach mit rein kalkuliert als weiteren Bestandteil?
Also grundsätzlich, wenn wir über AI Defense sprechen, Applikationen absichern wollen, wo wir jetzt vorhin gegangen haben, haben wir natürlich ein Preismodell dafür. Auf der anderen Seite, der Return of Investment aktuell ist eine ganz große Frage. Ne? Mache ich da eine SKU draus, ne, die ich einzeln berechne? Das Ganze mit dem Token-basierten, das wird sich in Zukunft zeigen, ne, was da rauskommt. Weil ich gebe dir Access zu so einem Agent, security-mäßig, und du legst auf einmal los mit den Tokens. Ne? Da vielleicht den Nvidia-Chef kurz zitieren in dem Fall, ne, der gesagt hat, je nachdem, wenn ich einen Architekten einstelle, für den Gehalt, Jahresgehalt soll er mindestens die Hälfte, so glaube ich, hat er es gemeint, an Tokens verbrauchen.
Okay.
Also sprich, es wird mit einberechnet.
Okay, sehr schön. Na, das ist ja perfekt. Also dann fasse ich die Folge von heute nochmal zusammen, weil wir ja da schon wieder zum Ende kommen. Also Erstens, AI-Defense unterscheidet sich von IT-Security in vielen Bereichen, aber nicht in allen. Also man muss Eingriffsmöglichkeiten haben, man muss Restriktionsmöglichkeiten haben. Ganz wichtig ist, ähnlich wie bei IT-Security, ich muss erstmal verstehen, welche Löcher ich zu stopfen habe, beziehungsweise was meine Landschaft überhaupt ausmacht, an welchen Stellen werden heute noch LLMs und Chatbots verwendet, wo kommen morgen vielleicht noch Agenten hinzu. Das muss ich auch dauerhaft kontrollieren, weil sich das immer in eine Richtung entwickeln kann, die ich vielleicht gar nicht mehr im Griff habe. Oder zumindest muss ich sehen, dass sich was entwickelt. Ich muss als Unternehmen, und das ist ja die Herausforderung in der AI generell, verstehen, an welchen Stellen ich welche KI, welche Funktionalitäten brauche. Sind es kleine Small Language Models, die es ja auch gibt, sind es Large Language Models, sind Agents-basierte Systeme. Und wenn ich den Überblick habe, dann kann ich ein Framework bauen, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit A die Anforderungen erfüllt, ähnlich wie bei IT-Security. Ja. Der sicherste User ist der, der nichts in die Hand nimmt und nichts tut, ja, weil dann kann auch nichts passieren. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man muss immer diese Balance zwischen Sicherheit und Funktionalität herstellen. Und AI-Defenses, um das nochmal zu wiederholen, dafür gab es ja schon einen Podcast, wo wir da mal drüber gesprochen haben, was das tut, eigentlich der richtige Ansatz, oder? Das könnte man so zusammenfassen. Also verstehen, Grundlagen bauen, umsetzen und regelmäßig weiter kontrollieren.
Wir befinden uns ja in so einem schnellen Zyklus, würde ich mal sagen, wo Open Source eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und auch da haben wir auf der RSA viele Tools announced, werden wir nachher in der Folge wahrscheinlich als Links teilen, wo wir auch in Richtung Open Source arbeiten. Ne? Mhm. Wir wollen nicht Bleeding Edge sein, na, wir sind Cutting Edge in dem Moment und treiben sozusagen AI Security ja aus der Open Source Richtung raus. AI Defense ist ein kommerzielles Projekt, aber ich sage immer so schön, AI wartet nicht. Von daher, let's do it now.
Ja, absolut, das macht Sinn. Das ist vielleicht auch der perfekte Satz zum Ende, let's do it now, und man sollte sich Gedanken darüber machen. Als Callout auch, wie gesagt, AI Defense auch als Gesprächsgrundlage für die Kommunikation mit uns, und dann kann man auch einfach mal drüber sprechen, wie man solche Frameworks aufbaut, und da sind wir dann gerne der Ansprechpartner. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Peter.
Also wenn euch die Folgen nur halb so viel Spaß machen wie mir und ihr genauso viel rauszieht wie ich, dann hat es sich schon wieder mal voll gelohnt, Jörg einzuladen. Beim nächsten Mal ist Osman wieder mit dabei, und da haben wir beim letzten Mal über Wi-Fi 7 gesprochen, und diesmal gucken wir uns noch an, was man noch alles mit Drahtlos-Technologie lösen kann und welche Einsatzzwecke man damit realisieren kann. Freue ich mich auch riesig drauf, für diejenigen, die sich mit Wireless beschäftigen, eigentlich ein Muss.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.